Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast Kulturkiosk. Mein Name ist Kira Lorenz und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Mein Gast hat mehrfach Jugendmusiziert gewonnen, auf verschiedenen Ebenen. Und ist, wie man das halt so macht, seit sie 14 ist, an der Hochschule für Musik und spielt casually am Staatstheater Nürnberg Fagott nämlich. Mein Gast ist Paulina Striebel.
Du bist Akademistin, was bedeutet das dann?
Das bedeutet, dass ich zum einen 15 Dienste im Monat im Orchester bei der Staatsphilharmonie Nürnberg mitspielen kann. 15 Dienste, Proben, Vorstellungen. Aber ich bekomme auch Unterricht dort, sowohl bei der ganzen Fagottgruppe, aber auch bei allen Musikern aus dem Orchester. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche Unterricht bei dem Solo-Oboisten und im Dezember auch schon Unterricht bei der Solo-Bratschistin, was total interessant ist, auch einfach mal Input von Musikern aus anderen Instrumentengruppen zu bekommen. Und es gibt in der Akademie auch noch die Möglichkeit, dass wir verschiedene Coachings bekommen, also zum Beispiel Mentalcoaching, verschiedene Atemcoachings und Probespieltrainings. Probespiel ist ja unsere Art, einen Job zu bekommen, sage ich mal. Also um in ein Orchester zu kommen, muss man ein Probespiel absolvieren und das trainieren wir dort. Genau, mit Mentoren aus der Akademie, die uns dann bewerten und uns Tipps geben, wie wir das nächste Mal besser machen können. Und es gibt in jeder Instrumentengruppe, also von den Geigen, von den Bratschen, Celli, Bässe, Flöte, Oboe und so weiter, immer eine Akademistin oder einen Akademisten, der gerade mitspielt. Und genau, wir machen dann auch zusammen manchmal Akademiekonzerte, hatten wir vor kurzem auch, und spielen dann da auch kammermusikalische Besetzungen. Also es ist ein total vielseitiges Programm, was die Staatsphilharmonie uns Akademisten da ermöglicht.
Wie wird man denn Akademist?
Man macht auch ein Probespiel. Also es funktioniert eigentlich ziemlich ähnlich wie ein Probespiel für eine feste Stelle. Zuerst mal bewirbt man sich dort, bekommt dann hoffentlich eine Einladung und dann gibt es wie beim Probespiel verschiedene Runden. Die erste Runde ist meistens das Mozart-Fagott-Konzert, was wir spielen, mit Klavierbegleitung. Und wenn man die überstanden hat, sage ich mal, kommen meistens noch mal eine zweite oder eine dritte Runde. Bei mir waren es jetzt nur eine zweite Runde und dann hatten sie sich schon entschieden, da kommen dann noch mal Orchesterstellen. Also bestimmte Stellen, in denen das Fagott technische Schwierigkeiten zu absolvieren hat, in denen das Fagott Solo-Stimmen spielt, wie jetzt Bolero oder ja, Tschaikowski, vierte Sinfonie, zweiter Satz oder in Liebestrank gibt es eine Orchesterstelle. Das sind verschiedene Stellen. Da gibt es ein ganzes Heft, das arbeiten wir auch im Studium durch. Genau, die werden dann da noch abgefragt.
Aber das ist jetzt, hat das was mit dem Studium zu tun? Ist das unabhängig davon? Baut es aufeinander auf? Wie ist das?
Also ich studiere Fagott künstlerische Ausbildung, nicht als künstlerisch-pädagogische Ausbildung. Das bedeutet, dass mein Ziel eigentlich ist, ins Orchester zu kommen. Und in diesem Studium bereitet man sich vor allem eben auch auf diese Probespiele vor. Also ja, man übt im Studium durchaus diese Probespielsituationen. Man lernt die Orchesterstellen mit seinem Lehrer, probt die, übt die, trainiert die. Genau, aber nicht nur das, man spielt auch ganz viele andere Stücke und lernt technisch einfach voranzukommen. Und atemtechnisch in ganz vielen Bereichen. Aber das Besondere an diesen Probespielstellen gerade oder am Probespiel ist einfach nicht, dass man es einfach nur abrufen kann, sondern dass man es in dieser genau einen Situation abrufen kann. Weil zum Beispiel jetzt bei diesem Probespiel für das Staatstheater waren, glaube ich, 19, 20 Fagottisten dort und man hat dann in der ersten Runde 5 Minuten oder lass 7 Minuten sein, um in der ersten Runde erstmal das Mozart-Fagott-Konzert zu spielen und da muss man dann quasi überzeugen. Also man hat eine kurze Zeit, in der man das abliefern muss oder sollte, was man kann und dann, genau, und das hat viel auch mit ja, mentalem Training oder viel mit Psychologie auch zu tun, weil alle, die dort hinkommen, können eigentlich gut Fagott spielen und hätten es verdient, dort spielen zu dürfen, aber es kommt dann eben drauf an, ja, wer passt auch klanglich besser oder wer passt irgendwie gerade, wer kann gerade abliefern, genau.
Ja. Also du hast dich durchgesetzt zwischen
Ja, ich hatte aber auch viele Probespiele davor, wo es leider nicht geklappt hat. Also es ist, ich glaube, es ist immer ein, es müssen so viele Punkte passen. Es muss der richtige Tag sein, es muss das richtige Rohr sein, es muss, ja, man muss einen guten Tag haben, es muss einem irgendwie liegen. Also es kommen ganz viele Faktoren und wenn es das eine Mal nicht klappt beim Probespiel, klappt es das nächste Mal. Und da darf man gar nicht verzweifeln, da muss man einfach immer weitermachen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja.
Da kommt dann das mentale Training.
Genau, ja, ja.
Jetzt machst du das ja echt schon lange, ne? Also du studierst, seit du 14 bist, was ich richtig krass finde. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ich hatte hier dann irgendwann Unterricht privat. Es war immer gar nicht so leicht, dann eine Fagottlehrerin oder einen Fagottlehrer zu finden. Und genau, meine Fagottlehrerin war damals dann zu diesem Zeitpunkt die Lisa Schmidt. Die kommt eigentlich aus Nürnberg, aber ist immer extra nach Amberg gekommen. Also sie hatte noch 2, 3, 4 andere Schüler hier in Amberg. Genau, und die hat mir mal empfohlen, dass ich einen Unterricht in Nürnberg nehmen könnte an der Musikhochschule. Genau, und dort bin ich dann mal hingefahren und hatte Unterricht und es hat total gut gepasst. Also das muss ja auch menschlich irgendwie zwischen Lehrer und Schüler passen, dass es irgendwie, dass man gut die Technik und so vermitteln kann, die Musikalität auch ungefähr in eine Richtung geht. Genau, und dort habe ich dann auch eine kleine Aufnahmeprüfung fürs Jungstudium gemacht. Da musste ich auch vorspielen und so einen kleinen Musiktheorietest schon machen. Genau, und da war ich dann, glaube ich, so 4 Jahre genau, bis ich 18 war, Jungstudentin. Das bedeutet, dass ich da Unterricht hatte bei dem Lehrer in der Klasse, der Fagott-Klasse Nürnberg. Und ich habe auch schon musikalisch mitwirken dürfen und auch schon im Hochschulorchester mitspielen dürfen. Aber jetzt dann, seit ich 18 bin, habe ich dann nochmal eine Aufnahmeprüfung fürs richtige Studium gemacht. Seitdem bin ich quasi fest dort an der Musikhochschule. Da gab es auch nochmal ein Vorspiel und nochmal einen Musiktheorietest.
Wie war das denn so mit 14 an der Uni zu sein? Das ist schon irgendwie respekteinflößend, oder?
Total, also es ist ja auch, also wir sind zwar nur kleine Hochschule, aber es ist ja irgendwie auch ein großes Gebäude und man kommt da rein und alles ist total, ja, spannend und aufregend und irgendwie, ich wusste da auch noch nicht wirklich, dass ich das wirklich so für immer machen möchte. Also es hat mir total viel Spaß gemacht, super viel Spaß gemacht, Fagott zu spielen und vor allem auch im Orchester zu spielen. Das war schon immer einfach schön für mich. Das macht mir auch nach wie vor, es ist einfach immer so ein ganz besonderes Gefühl und ein ganz besonderes Kribbeln.
Mhm. Das kann auch keiner sonst nachvollziehen.
Nee, ich glaube, ja. Ja, genau. Also ich glaube, das ist wirklich, das muss man irgendwie erleben. Also wenn man zuhört und dann kann man das vielleicht auch spüren, was die Musiker auf der Bühne spüren, denke ich. Und das ist das Ziel, dass wir das transportieren können, was für eine besondere Emotion das ist. Aber da selbst nochmal mit drin zu spielen, ist ganz besonders. Mhm. Ja, und dann irgendwie auch mit allen anderen dort, die ja schon älter waren, zu sprechen oder zusammen zu musizieren an der Hochschule. Klar gibt es dort auch verschiedene Jungstudenten und Jungstudentinnen. Aber man hat natürlich dann auch mit richtigen Studierenden zu tun, die dann irgendwie schon so 20, 22 oder so sind. Und mit denen dann im Hochschulorchester zu spielen, war schon irgendwie richtig cool. Und die können einem dann auch nochmal ganz andere Tipps geben. Und ja, auch das, also das ist einfach was Besonderes gewesen. Und das weiß ich sehr zu schätzen, dass ich die Möglichkeit hatte.
Und die leben dann schon ein richtiges Studentenleben.
Genau.
Partys und so.
Genau, und dann darf man auch manchmal mit und so nach einem Konzert noch irgendwie in die Kneipe gehen. Das ist schon sehr besonders gewesen, ja.
Und jetzt wohnst du selber in Nürnberg, oder?
Genau, jetzt wohne ich in einer WG ungefähr seit einem Jahr. Ich bin am Anfang des Studiums dann noch gependelt, aber das habe ich dann auch relativ bald aufgegeben, weil es das Studentenleben wirklich einfach viel cooler ist, wenn man dort lebt.
Glaube ich.
Ja. Und genau, ich wohne gerade in der WG mit 2 Musikern auch, einem Bassisten und einer Pianistin. Mhm. Und es funktioniert super und das macht sehr viel Spaß. Und genau, man ist vor Ort. Und
wir können ja Jam-Sessions machen.
Genau, machen wir auch manchmal tatsächlich. Ja,
das ist cool.
Ist ganz lustig. Also meine Mitbewohnerin hat ein Klavier in ihrem Zimmer. Und da können wir manchmal ein bisschen Karaoke-Jam dazu machen. Also hat wenig damit zu tun, was wir studieren, aber
man muss auch mal was Spaßiges machen.
Genau, das macht dann auch sehr viel Spaß, ja. Und ja, mit dem Kontrabassisten spiele ich auch manchmal Duette. Genau, das macht auch sehr viel Spaß. Ja.
Unterscheidet sich denn das Studentenleben von einem Musikstudenten von einem, keine Ahnung, Jura, BWL, Politikwissenschaftler?
Ja, also sicherlich ist das ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise. Also wir haben zwar schon irgendwie Vorlesungen, aber nicht erstens mal nicht so viele. Also es gibt Musiktheoriekurse, sowas wie Gehörbildung, Kontrapunkt und auch Musikwissenschaft und Musikgeschichte. Aber die Vorlesungen, zum Beispiel unser Musikgeschichtskurs, das ist so eigentlich der größte Kurs, den wir haben. Und da sind vielleicht 30 Studenten jedes Mal da. Also das ist sehr süß, eigentlich wie in der Schule. So einen riesigen Hörsaal haben wir gar nicht. Das ist dann eigentlich unser Orchestersaal. Die Bühne ist quasi unser riesiger Hörsaal. Und wir lernen dafür jetzt eigentlich auch nicht am Papier so viel. Also klar kann man ein bisschen Musiktheorie lernen, wenn man das möchte. genau, aber hauptsächlich spiele ich eigentlich Fagott und übe dann Fagott. Und das ist, so stelle ich mir das zumindest vor, wie Medizinstudenten oder Jurastudenten irgendwie lernen, denke ich, übe ich. Also,
genau. Wie lange am Tag spielst du denn?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, ich kann da gar keinen Wert nennen. Ich weiß nur, mein Mitbewohner, der ist total, oder es ist auch unterschiedlich, von welchem Instrument man spielt, aber Streicher, also er ist Kontrabassspieler, Streicher spielen, denke ich, grundsätzlich erstmal mehr. Und Pianisten auch, meine Mitbewohnerin auch, die übt sehr, sehr viel. Wir Bläser müssen dann auch immer so ein bisschen aufpassen, dass unser Ansatz auch geschont wird, dass wir richtig trainieren, gerade Blechbläser oder Holzbläser. Wir müssen ganz anders nochmal üben. Und dann kommt auch nochmal dazu, dass wir viele Orchesterproben, Kammermusikproben haben, in denen wir, oder Unterrichte, in denen man dann auch nochmal spielt. Also es variiert eigentlich wirklich. Es gibt selten, aber doch, es gibt manchmal Tage, wo wirklich gar keine Probe ist und sonst keine Kammermusikprobe, kein Unterricht. Da hat man dann natürlich viel Zeit zu spielen und da kann man sich das schön aufteilen am Vormittag und dann am Nachmittag nochmal oder abends nochmal. Aber wenn man jetzt am Vormittag zum Beispiel eine Orchesterprobe hat und dann hat man am Nachmittag nochmal eine Kammermusikprobe, hat man dazwischen vielleicht ein bisschen Zeit und am Abend nochmal. Also man muss es einfach so ein bisschen timen und gucken, was auch gerade ansteht.
Mhm. Also du spielst schon jeden Tag.
Ja, das sollte schon sein, ja. Wobei es auch mal gut ist, ein paar Tage Pause zu machen, das schadet auch nicht, wenn gerade Semesterferien sind.
Das ist ja wie beim Sport. Also man kann schon auch jeden Tag Sport machen, aber irgendwann muss man auch mal ausruhen.
Ja, genau. Also ich denke, da gibt es auch wieder verschiedene Herangehensweisen im Moment. Wie man üben kann, genau, da gibt es verschiedene. Ja, jeder übt irgendwie anders, jeder muss seinen Weg finden. Es gibt Leute, die wirklich jeden Tag, sei es Geburtstag, Weihnachten, sonst was, das ist egal. Man muss jeden Tag spielen und jeden Tag am besten 5 Stunden. Es gibt aber auch Leute, die dann sagen, okay, im Sommer stelle ich mein Fagott oder meine Klarinette oder was weiß ich, 2 Wochen in die Ecke und danach kann ich frisch anfangen. Ich handhabe das eigentlich, also ich gucke eigentlich, was ansteht und ja, dann entscheide ich aber so im normalen Studentenalltag und im normalen Alltag sollte man schon jeden Tag spielen. Das ist ich denke, Jurastudenten, BWL-Studenten lernen ja auch irgendwie jeden Tag oder gehen mal in die Uni oder sonst was, genau.
Ja. Und was übst du dann? Also hast du Stücke, an denen du arbeitest oder machst du beim Tonleitern oder sowas?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also es gibt schon so ein technisches Basisprogramm, was man eigentlich jeden Tag durchgreifen sollte. Das sind Tonleitern, das sind Atemübungen, Fingertechnikübungen, Staccato-Übungen, Legato-Übungen. Also diese reine Technik, die mit Musik eigentlich wenig zu tun hat. Und dann kommen noch verschiedene Stücke dazu. Zurzeit spiele ich zum Beispiel das Hummel-Fagott-Konzert. Das ist, hat verschiedene Schwierigkeiten. Vor allem, es gibt ganz schwierige Oktavsprünge und das muss man wirklich jeden Tag immer schön langsam üben und mit viel Geduld und viel Metronom da rangehen. Und ja, aber wenn man dann nach 2, 3, 4 Tagen dann schon merkt, okay, jetzt kann ich es gerade schon viel schneller oder jetzt läuft es schon super gut, das macht dann auch so viel Spaß und man merkt einfach, wie man schnell vorangeht. Mhm. Und dann natürlich den Dienst vorbereiten, also gerade jetzt für die Staatsphilharmonie, wenn wir Konzerte oder Opernvorstellungen haben, ist es meistens so, dass ich jetzt, also ein aktuelles Beispiel ist, wir haben Carmen-Produktion, das ist eine Wiederaufnahme, das bedeutet, dass es sowieso schon nicht viele Proben gibt. Die ganzen Profis im Orchester haben Carmen auch schon dutzende Male gespielt, das ist wirklich
Klassiker.
Klassiker. Ich noch nie, ich habe es zwar schon ganz oft gehört und liebe diese Oper sehr und ich finde es ganz besonders, dass ich selber spielen darf, aber ich habe es selbst noch nie gespielt und ich hatte jetzt 2 Proben und dann kommen schon Vorstellungen und das muss man dann auch selbst nochmal vorbereiten, also sich das nochmal anhören, das gehört auch irgendwie zum Üben dazu, sich die Stücke anzuhören, zu markieren, wo ist das vor Gott gerade wichtig, wo sollte man lauter spielen, leiser spielen, wo bin ich, in welcher Harmonie bin ich der Grundton, wo muss ich schön tief intonieren, wo muss ich ein bisschen präsenter sein, wo bin ich vielleicht sogar mal eine Terz, kommt als Fagott und zwar als zweites Fagott noch seltener vor, aber ja, genau, und das muss man auch vorbereiten und dann auch das durchgreifen oder irgendwie einfach wissen, was kommt, wie der Dirigent auf Takte gibt und so, das gehört auch zum Üben dazu. Das macht aber auch super viel Spaß.
Was ist denn dein Lieblingsstück?
Oh, das ist schwierig. Ich denke, für Fagott ist es tatsächlich das Weber-Fagott-Konzert. Das war ein Fagott-Konzert, was ich ja so mit 16, 17 gespielt habe und eins meiner ersten so ganz großen Fagott-Konzerte. Und so allgemein gesehen wechselt es eigentlich immer. Ich bin ein ganz großer Beethoven-Fan, aber auch Wagner-Fan, aber gerade habe ich auch so eine Brahms-Phase. Also jetzt im Moment würde ich sagen, Brahms dritte Sinfonie ist schon ziemlich hoch angesehen. Mhm. Aber ja, das ändert sich, wechselt sich. Und ich freue mich natürlich jetzt, heute Abend kommt Sacre und Petruschka von Strawinsky, was für Fagott auch ganz, ganz toll ist. Und das ist ja ein ganz riesiges Fagott-Solo bei Sacre am Anfang da. Und das gehört schon auch sehr zu meinen Favoriten.
Spielst du das Solo?
Leider nicht. Ich spiele das zweite Fagott und das ist im ersten Fagott. Und genau.
Aber irgendwann vielleicht.
Ich hoffe. Und jetzt schaue ich mir schon mal ab, wie das die Profis machen. Und dann ja, freue ich mich, wenn ich es irgendwann mal selber spielen kann.
Also ich sage dazu, wir nehmen das gerade im März auf. Mhm. Mal schauen, wann es kommt. Also falls ihr euch wundert, das Carmen läuft schon lange. Deswegen.
Da kommen dann aber ganz andere tolle Projekte. Also lohnt sich immer, nach Nürnberg zu fahren.
Was war denn dein Lieblingsprojekt bisher?
Ist gar nicht so lange her. Das war die Beethovens 9. Sinfonie. Das haben wir als Neujahrsprojekt gespielt mit Joanna Malwitz und das war ganz besonders. Also ich hatte mir schon immer das gewünscht, mal Beethoven 9 spielen zu dürfen. Das ist einfach, ich glaube, das kennt jeder, die Ode an die Freude ist ja auch was total Verbindendes und das zeigt einfach, was Musik auch für eine Kraft hat emotional. Also ich glaube, da bekommt einfach jeder Gänsehaut gezwungenermaßen, der dazuhört und dieser Text ist ja wirklich, also geht einem einfach nahe. Und das dann mit Joanna Malwitz spielen zu dürfen, war ganz besonders. Und sie geht ja leider jetzt dann am Ende der Spielzeit, also vielleicht wenn der Podcast draußen ist, ist sie schon gar nicht mehr in Nürnberg, sondern dann in Berlin. Und das war eins ihrer letzten Projekte. Also es kommen noch ein paar. Aber dass ich nochmal die Chance hatte, mit ihr spielen zu dürfen, ist ganz, ganz toll. Und es gibt im dritten Satz, das ist der langsame Satz, ein Solo für das zweite Fagott tatsächlich. Wow. Und ja, ich habe sogar einen Blumenstrauß mal nach einem Konzert von Joanna Malwitz bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Genau, wir haben das nämlich sehr oft gespielt. Also einmal letztes Jahr, also irgendwie so am 30. Dezember und dann 6-mal im neuen Jahr. Also irgendwie zweiter, dritter, vierter und so weiter. Sehr oft irgendwie gespielt, ja.
Das war auch schon anstrengend, oder?
Das ist anstrengend, ja. Also sich da immer vorzubereiten, immer mit Rohren da zu sein, das auf den Punkt dann abzublieben, ja. Aber wirklich jedes Konzert hatte irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre. Das hätte ich nicht gedacht und ich dachte davor, oh Gott, 6-mal oder wie oft Beethoven 9 spielen, boah.
Ist ja auch das lang, ne?
Das ist lang.
80 Minuten, glaube ich.
Ja, so eine Stunde, glaube ich, ja, genau. Das ist, und aber im Nachhinein, es war, jedes Konzert war auf eine besondere Weise irgendwie ganz, also individuell und anders. Und ja, war eine ganz schöne Zeit, eine wunderschöne erste Woche für dieses Jahr.
Ja, zu den 18 Minuten. Ich habe gestern gelernt, dass als man festgelegt hat, wie lange eine CD Spielzeit haben soll, hat man Stimmt, genau. Dass es so lange ist wie die 9. Petrus.
Stimmt, ja, richtig.
Wusste ich nicht.
Ja, habe ich auch erst gelernt.
Ja, aber also bist du gut aufgenommen im Staatstheater?
Oh, die Leute sind, die Kollegen sind so nett, wirklich. Ich hätte es nicht gedacht, weil man ist ja irgendwie Akademistin, okay, man spielt da seine 15 Dienste, man ist jetzt nicht so viel dort, also naja, kommt drauf an. Aber wirklich jeder will einem irgendwie helfen im Holzbläsersatz. Es wird einem immer beratend zur Seite gestanden und die wollen wirklich, dass man da eine tolle Ausbildung hat und eine gute Möglichkeit, im Profiorchester zu spielen. Das sind auch meine ersten Erfahrungen, im Profiorchester zu spielen. Und also man kann jeden fragen und jeder wird einem jederzeit helfen. Das ist wirklich total kollegial und alle sind mega empathisch. Gerade die Fagottgruppe ist super cool. Aber das sind, glaube ich, alle Fagottisten.
Und, das stimmt.
Und ja, es macht einfach richtig viel Spaß. Und ich, man lernt irgendwie, ich habe ja ein Jahr studiert und dann war ich eben dort. Und irgendwie ist das auch nochmal ein ganz anderes, also ich habe mich in den ersten Dienst gesetzt und dachte, aha, so spielt man also Fagott, das ist nochmal ganz anders und man muss alles nochmal irgendwie neu lernen und es ist schon auch herausfordernd und ja, hat dann auch viel damit zu tun, dass man irgendwie auch beweisen möchte, dass man das verdient hat, hier sein zu dürfen und das ist natürlich auch für einen selber irgendwie viel Druck und aber die Kollegen helfen einem und unterstützen einen und das ist schon...
Die waren ja auch alle mal Studenten.
Genau, alle haben mal neu angefangen. Und das ist ein sehr junges Orchester auch. Also wir haben ganz viele ganz junge Musiker, neue Kollegen, neue Musiker. Gerade in der Fagottgruppe gibt es zwei ganz junge Solo-Fagottisten. Aber auch, und da können wir eben davon zehren, dass sie ganz neue Impulse haben, und irgendwie sich total reinversetzen können, wie es natürlich jetzt für mich ist als ganz Junge. Aber es gibt auch ganz viele Musiker mit ganz viel Erfahrung, die auch da helfen können, was man tun kann, wie man sich verhalten kann, wie man sich einspielen kann am besten. Genau. Wie man lesen kann, was der Dirigent gerade von einem möchte.
Das war ganz einfach.
Genau.
Okay, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder.
Werbung.
Leon, was machst du eigentlich beruflich?
Ich mache ein Studium und Volontariat bei den Oberpfalzmedien und kombiniere das miteinander.
Mhm. Also ich bin bloß Volontärin. Was heißt bloß? Ich bin die klassische Volontärin. Ich mache das seit über einem Jahr jetzt. Das dauert 2 Jahre. Und das kann sich immer niemand darunter was vorstellen. Ich werde ganz oft gefragt, Volontär, das machst du, da kriegst du aber kein Geld dafür, oder? Das ist ja freiwillig.
Da darfst du ja auch nur Kaffee kochen.
Ja, nee, das ist überhaupt nicht so. Es heißt zwar, also voluntary, freiwillig, ist aber nicht freiwillig, sondern...
Also, man muss einen Vertrag dafür unterschreiben.
Ich werde nicht gezwungen. Ich mache das schon auch gerne. Aber es ist kein Praktikum, es ist... eine Ausbildung, sowas in der Art, dauert aber nur 2 Jahre. Man macht es normalerweise nach einem Studium oder zumindest nach dem Abi. Normalerweise hat man auch journalistische Erfahrung und Praktika oder freier Mitarbeiter war man auch vorher. Ich hatte vorher überhaupt nichts mit Journalismus zu tun.
Ich hatte auch gar nichts mit Journalismus zu tun, sondern ich habe Autos repariert früher mal. Also ganz was anderes.
Ja, aber ich habe halt, also du hast auch ein Praktikum gemacht, oder?
Genau, ja.
Genau, und dann sind wir hier mit reingekommen und das macht tatsächlich viel Spaß.
Und wenn ihr Lust habt, mal in den Journalismusberuf reinzuschnuppern, dann könnt ihr euch gerne für ein Praktikum bewerben. Mhm. Was ihr euch unter dem Volo auf jeden Fall vorstellen könnt, ist, dass ihr hier eigentlich wie ein voller Mitarbeiter behandelt werdet.
Absolut, ja.
Und sofort eigentlich vollkommen in den Redaktionsalltag einsteigt.
Ja, sofort Texte schreiben für Seite 1, 2, 3. Außerdem, wir dürfen Podcast machen, was wir hier schon die ganze Zeit machen, was ich mega cool finde. Wir haben verschiedene Projekte. Jetzt letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Runter von der Couch und Zeit für Pride. Da bitte auch mal reinhören, das ist richtig cool geworden. Ja, und auch sonst dürfen wir alles ausprobieren, was wir gerne wollen und was halt für den modernen Lokaljournalismus wichtig ist.
Vor allem ist es ein Job, bei dem ihr selbstbestimmt arbeiten dürft, euch eure Arbeit auch selber einteilt.
Was ich am coolsten finde, ist, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, weil das ist mir wichtig.
Genau, das ist sehr, sehr wichtig.
Ein sehr flexibler Mensch.
Und so könnt ihr euch bei uns mal auf der Webseite umschauen. Wir suchen aktuell viele Leute für Praktikas, für ein normales Volo, aber auch gerne in Kombination mit dem Studium. Und das Beste daran ist, ihr werdet durchgehend bezahlt.
Stimmt.
Richtig.
Ein paar schnelle Fragen.
Und wir sind wieder da im Kulturkiosk. Wir machen gleich weiter mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Nämlich Nürnberg oder Amberg?
Oh, schwierig. Ich glaube, trotzdem Amberg. Amberg ist einfach meine Heimat und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dem Zug wieder hier ankomme und aussteige und dann schon Oberpfalz in der Luft liegt irgendwie und ich die Stadt sehe und dann schon den Mariahilfberg. Da bin ich einfach daheim und da fühle ich mich wohl. Auch wenn ich in Nürnberg, ja, Nürnberg auch so ein bisschen, natürlich kann da Musik spielen und Fagott spielen und das ist toll, aber Amberg bleibt immer meine Heimat.
Blech oder Streicher?
da tatsächlich Blechbläser.
Früh oder abends?
Abends, ganz klar. Ich liebe es, abends zu üben. Auch, oder abends einfach, ich hasse es, früh aufzustehen, egal was ansteht, egal was passiert. Und ich liebe es auch zum Beispiel um 1 Uhr nachts oder sowas zu
üben. Ja, da freuen sich die Nachbarn.
Da freuen sich die Nachbarn, genau. Ich glaube, wir haben auch keinen guten Schlafrhythmus mehr. Aber ich bin überhaupt kein Morgenmensch.
Orchester oder Solo?
Orchester. Es ist so schön, im Orchester mit anderen Leuten zu spielen. Und das schließt sich ja eigentlich gar nicht aus, weil es gibt ja auch ganz viele Solo-Passagen im Orchester und da entscheide ich mich für das Orchester.
Und lesen oder Fernsehen?
Lesen. Ich mag es ganz gerne, viel zu lesen. Hat man immer viel zu wenig Zeit dazu. Aber Bücher sind was ganz Tolles. Und Sprache ist ganz schön.
Wie bist du denn überhaupt zum Fagott gekommen?
Moment. Habe ich das schon? Nee, habe ich nicht
gesehen. Das ist im Video vorhin erzählt. Okay. Aber
das cool, da kann ich gleich sagen, oder? Kann ja. Ich mal, ja. Genau, ich war in der Musikschule von Herrn Badura. Das war die Klangwerkstatt. Und da habe ich mit der Blockflöte angefangen, ganz klassisch. Und da war das tatsächlich so, dass es gar nicht so gut gelaufen ist eigentlich. Also ich war keine große, fleißige Überin an der Blockflöte. Und meine Blockflötenlehrerin war aber auch Fagottlehrerin oder Fagottistin. Und ich glaube, die hat mir dann einen großen Gefallen getan, als sie mir mal ein kleines Fagott, Quintfagott nennt man das, dann mitgebracht hat. Und da hat mir das ganze Musikalische auch schon gleich viel mehr Spaß gemacht. Und das da habe ich das Fagott in die Hand genommen und habe gespielt und es hat funktioniert. Und dabei bin ich geblieben und das hat sich dann irgendwie so nach und nach entwickelt.
Ist es dann schwierig für ein Kind Fagott zu spielen? Ich meine, du brauchst ja schon irgendwie Kraft dafür.
Man braucht auf jeden Fall viel Luft und viel Kraft, ja. Aber dadurch, dass man eben dieses kleine Fagott hat, braucht es nicht ganz so viel Luft und man kann auch ganz leichte Mundstücke, also ganz leichte Rohre nehmen. Und da funktioniert es dann schon. Aber ich habe zum Beispiel nie dieses Fagott, als ich klein war, aufgebaut oder zusammengebaut. Das hat immer meine Mama machen müssen.
Weil es zu schwer war.
Ja, weil es zu schwer war.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Dann habe ich vor allem im Gregor-Mendel-Gymnasium durch meinen Musiklehrer ganz viel Förderung erhalten. Das war der Herr Billner. Dem habe ich wirklich ganz viel zu verdanken. Der hat mich ganz oft auch einfach ins kalte Wasser geschmissen. Wir hatten eine Big Band auch, da habe ich mitgespielt. Und der hat mir dann auch zu so Kursen geraten, also Ensemble-Leitungskursen zum Beispiel, wo ich so ein bisschen dirigieren gelernt habe, wo ich dann auch Registerproben in der Big Band gemacht habe. Ja, und der hat mir einfach auch musiktheoretisch ganz viel beigebracht und mich auf Aufnahmeprüfung, also sowohl für die Jungstudentenaufnahmeprüfung als auch für die richtige Aufnahmeprüfung immer vorbereitet, mir auch immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und dann war ich auch in der Musikkapelle Ursensäulen. Und da hat mir der Stefan Neger auch ganz viel Input gegeben und hat mich ganz viel gefördert. Das war, wie gesagt, auch eine meiner ersten Orchestererfahrungen dort. Das war ganz super. Und auch nochmal, die ersten Orchestererfahrungen waren auch bei Herrn Müllers in der St. Martin Basilika. Immer Ostern und Weihnachten durfte ich ja mitspielen, auch schon mit den Profis und den Großen. Als ich irgendwie, glaube ich, sogar 12 war oder so, habe ich da schon mitgespielt. Also schon bevor ich in Nürnberg war. Das war auch ganz super. Und ja, als ich dann nach Nürnberg gekommen bin, hat mich einfach mein Lehrer ganz viel unterstützt. Das ist der Professor Nikolaus Mahler, der auch im Dezember hier ein Solokonzert in Amberg gespielt hat. Hat ihm übrigens sehr gut gefallen, hier spielen zu dürfen. Er ist ein ganz großer Amberg-Fan geworden. Und ja, der hat mir dann immer sehr geholfen. Und dann gibt es auch eine Professorin an der Musikhochschule, das ist die Nina Jansen-Deinzer, die unterrichtet Kammermusik und der habe ich auch sehr viel zu verdanken. Die wohnt lustigerweise in Ursula Poppenricht und pendelt immer nach Nürnberg. Die kommt gar nicht von hier, aber der gefällt es in der Oberpfalz ganz gut.
Und, interessant.
Genau. Und ja, die hilft mir auch super viel und pusht mich ganz viel und gibt mir ganz viele Möglichkeiten, irgendwie in Kammermusikensembles zu spielen, auch als ich noch Jungstudentin war, also das gar nicht, da eigentlich gar nicht, also sie hätte das nicht machen müssen, aber sie hat mich immer unterstützt und die ist mit Leib und Seele dabei. Genau, und natürlich meine Eltern haben mich auch immer total unterstützt, haben mich überall hingefahren, immer nach Nürnberg hin und zurück und ja, mich immer gut auch beraten.
Hattest du dann überhaupt Zeit für die richtige Schule dann noch?
Ja, doch, irgendwie hat es ganz gut geklappt. Ja, also das, ich glaube, die richtige Schule hat eigentlich nicht so sehr gelitten. Ich hatte aber auch ganz tolle Lehrer, so das Gregor-Mendel-Gymnasium. Das war so eine schöne Zeit. Ich, also auch Herr Wellenhofer muss ich mal hervorheben, wenn ich dann mal irgendwie Unterricht in Nürnberg hatte oder Vorspiele oder Konzerte, konnte ich das mit ihm besprechen und er hat mir dann auch mal freigegeben und ich durfte dann dort Konzerte spielen und auch die Lehrer hatten da totales Interesse daran, was ich mache und fanden es super schön und haben sich da mega dafür interessiert und eigentlich hat die Schule dann nicht drunter gelitten, würde ich hoffentlich sagen.
Naja, anscheinend hast du dein Abi geschafft.
Genau, das habe ich ja geschafft und es war schön.
Aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass alle so Rücksicht drauf nehmen.
Wirklich, ja, also es war eine super Zeit und also ja, Gregor-Mendel-Gymnasium ist eine super Empfehlung von meiner Seite. Also ich mache keine Werbung, es wurde mir nicht gesagt, aber es ist einfach eine tolle Atmosphäre dort.
Wann wusstest du, oder was war der Auslöser, dass du dir gedacht hast, das wäre vielleicht für immer was?
Ich glaube, so ein richtiges Datum gibt es da eigentlich gar nicht. Ich habe dann auch im Landesjugendorchester gespielt, relativ spät eigentlich. Ich glaube, ich war da 15, 16 oder so, als ich da mitgemacht habe. Und da war meine erste Phase, hatten wir tatsächlich gleich eine größere Orchesterreise in die Ukraine. Da haben wir in Lviv gespielt und das war schon was Besonderes. Und insgesamt die Stimmung im Landesjugendorchester ist auch total toll. Und ich denke, ja, durch diese ganzen vielen Orchestererfahrungen, die ich irgendwie auch im Hochschulorchester oder in den genannten Orchestern gemacht habe, habe ich schon festgestellt, das wäre was. Und auch ja, durch die Schulplatzbiete, wo ich einfach gesehen habe, okay, das ist irgendwie total cool, dazu zu hören und zuzuschauen, wie viel Spaß diese Musiker in diesem Orchester gerade haben. Und ja, irgendwann, ja, so dieser kleine Traum, immer im Orchestergraben zu sitzen, den gibt's schon länger. Und ja, ich habe dann irgendwie festgestellt, okay, das könnte man probieren und das klappt gerade irgendwie alles ganz gut und es läuft und irgendwie, ja, hat sich das so entwickelt. Ich glaube, es gab keinen großen Punkt, aber ja, Opern und Ballett und Musik hat mich einfach schon immer irgendwie fasziniert, ja.
Aber hattest du nicht auch irgendwie Angst davor, dich dem Ganzen zu stellen?
Ja, und um ehrlich zu sein, habe ich auch immer noch, also irgendwie jeden Tag ist immer diese Angst natürlich doch dabei und ja, jetzt läuft gerade alles gut, aber wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist. Also die Orchester warten ja irgendwie auch nicht auf einen. So blöd das klingt, es gibt so viele andere ganz wunderbare Musiker und ganz tolle Fagottisten, die so schön spielen. Und alle hätten eigentlich verdient, in einem Orchester zu spielen. Und ja, da einen Platz zu bekommen, das ist überhaupt nicht sicher. Aber ich versuche einfach jeden Tag zu genießen, die Musik zu genießen. Und ja, ich gebe mein Bestes und wenn es klappt, dann denke ich, wird es schon klappen und wenn nicht, dann, ja, dann wird es auch was anderes noch geben.
Wo würdest du denn gern hin? Hast du so ein Traumorchester?
Ich glaube, es gibt keinen Traumort so an sich, aber es gibt ja verschiedene Arten von Orchestern, also Rundfunkorchester oder Symphonieorchester oder wirklich Orchester, die im Theater spielen, also vor allem Opernrepertoire. Und da wäre mein Traum irgendwie Theaterorchester, also um Graben zu sitzen, finde ich ganz toll. Und ja, ist total vielseitig. Also man hat ja jeden Abend dann oder fast jeden Abend Vorstellungen und ganz verschiedene Vorstellungen. Und da diese Flexibilität zu haben, das macht mir Spaß und da ist es auch glaube ich, mehr okay, wenn was nicht 100% perfekt läuft. Das sind ja auch alles nur Menschen. Und ich habe das Gefühl, vielleicht ist es noch nur ein Eindruck von mir, aber im Rundfunkorchester ist einfach durch diese ganze Aufnahmesituation noch ein bisschen mehr auf Perfektion gepeilt, was überhaupt nicht schlecht ist und was auch die Musikalität überhaupt nicht wegnimmt, aber einfach eine andere Art, denke ich nochmal, ist. Und da wäre mein ganz großer Traum, irgendwie im Orchestergrafen dann mal zu landen.
Und was machst du, wenn es nicht funktioniert?
Ja, so genau weiß ich das noch gar nicht. Ich glaube, dann, also erstmal hoffe ich, dass es funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, muss ich mir noch Gedanken machen. Also man sieht schon, ich bin sehr auf Musik fokussiert, aber ich denke, eine Ausbildung, also früher war ein Traum auch für mich, zum Beispiel pharmazeutisch-technische Angestellte, wäre sicherlich auch was mich interessieren würde. Was
komplett anderes.
Genau, was komplett anderes. Ich fand Chemie schon immer ganz interessant in der Schule und so Naturwissenschaften. Ja, oder weiß ich nicht, kommt drauf an, vielleicht auch ein Medizinstudium, aber das muss man mal sehen. Ja. Aber jetzt erstmal Fagott.
Die suchen wir auch immer wohllos, ne?
Ja, ja. Ja, warum nicht?
Es ist ja trotzdem ein großer Druck da, also nicht bloß im Studium, sondern auch darüber hinaus. Wie gehst du damit um?
Ja, der Druck ist wirklich einfach groß, also sei es im Probespiel, in der Situation selbst. Wie gesagt, man hat nur diese paar Minuten, in denen man überzeugt, als auch natürlich im Unterricht. Man will dem Lehrer zeigen, dass man es kann, dass man geübt hat, dass man weiter vorangekommen ist. Aber natürlich auch dieser allgemeine Druck, werde ich es schaffen ins Orchester? Ich möchte es schaffen, was kann ich dafür tun? Wie muss ich dran gehen? Ich versuche einfach immer, mir zu sagen, okay, das, ich gebe mein Bestes, mehr kann ich nicht. Ich mache gerade das, was möglich ist, und versuche das mit ganz viel Leidenschaft und Liebe zu machen. Ich habe ein unglaublich enges Verhältnis zu meinem Instrument. Und da ist, ja, ich liebe dieses Instrument so sehr. Also nicht nur das Fagott, sondern speziell mein Instrument, das ich habe. Und das ist jeden Tag, wenn ich das anfasse und in die Hand nehme, freue ich mich einfach, dass ich das spielen darf. Ich versuche immer, diese Freude zu bewahren und auszudrücken. Und ich glaube, damit kommt man auch, ja, ich, natürlich gibt es diese Momente, wo man dann irgendwie denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und wie geht's weiter? Aber ja, man muss es irgendwie ausblenden und hoffen, dass es schon irgendwie klappt, sein Bestes geben. Ja, genau.
So die Illusion nicht zerstören.
Genau, und immer, das ist natürlich total naiv eigentlich, was ich mache. Und ich glaube, jeder, der das so von außen betrachtet, denkt sich, oh Gott, was macht die denn da? Und das sind wir Musiker, denke ich, schon so ein bisschen so naiv und in dieser Traumwelt lebend. Das hat auch was, ja, hat was Besonderes irgendwie. Und manchmal tritt man ja dann aus der Traumwelt raus, weil irgendwas nicht klappt oder irgendeine Bewerbung nicht funktioniert hat oder ein Konzert gerade wirklich doof lief und man sich denkt, boah, was kann ich eigentlich?
Alles schon passiert, ja.
Aber ja, irgendwie versuchen wieder diese Traumwelt zu geben und irgendwie klappt es dann schon. Und ja, es war auch ein ganz, ganz großer Traum, wie gesagt, mal im Staatstheater mitzuspielen zu können und das ist jetzt auch Realität geworden. Und ich glaube, es kommt schon so, wie es kommen soll. Und wenn man den Traum hat und dafür brennt, dann ja, hat man auf jeden Fall viel Energie und Antrieb. Genau.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel dazu. Also es geht ja auch gerade auf der Bühne auch um Ausstrahlung immer. Ja. Und wenn du dir einfach denkst, ja, klar kann ich das, weil ich bin ja einfach so gut. Auch ja, wenn es irgendwie naiv ist und blöd oder so,
ja,
dann kriegst du es eben trotzdem hin, weil du eben das ausstrahlst.
Genau. Also ich glaube, es hat wirklich, Mentaltraining spielt wirklich einfach eine große Rolle auch. Aber in jedem Beruf ja irgendwie auch. Man muss, genau, man muss einfach von sich selbst irgendwie auch so ein bisschen überzeugt sein. Ich meine, das ist schon alles gut, was man macht.
Das ist ein kleines Hochstapler-Syndrom.
Ja, auch wenn man da, also ich glaube, dadurch wirken vielleicht manche Künstler manchmal auch arrogant. Erwische ich mich ja selber, dass man das von manchen Künstlern manchmal denkt, dass die ein bisschen arrogant sind. Aber das, glaube ich, ist wahrscheinlich auch irgendwie nur so ein Schutz. Aber ja, jeder muss damit irgendwie selber versuchen, umzugehen und einfach zu wissen, dass das richtig ist, was man macht. Und dann kann man auch, gerade als, ja, in der Musik geht es sehr viel um Emotionen. Und wenn man das zulässt, dann erreicht man auch das Publikum, denke ich.
Mhm. Könntest du dir vielleicht vorstellen, mehr zu machen, noch, also Dirigent zum Beispiel oder in, keine Ahnung, in höhere Positionen zu gehen, oder willst du lieber im Orchester bleiben?
Also Dirigent könnte ich wirklich, glaube ich, gar nicht. Ich habe so viel Respekt vor Dirigenten, wie die da vorne stehen und alles im Griff haben und die ganze Partitur im Kopf und die Sänger und die Musiker und hier und da und noch Tempiwechsel, und ich glaube, das wäre nichts für mich. ich bin da schon ganz zufrieden. Ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht mal eine Solo-Position, also eine Solo-Fagott-Stelle zu bekommen und keine zweite oder Kontrafagott-Stelle. Kontrafagott gibt es ja auch noch im Orchester. Aber auch mit dieser zweiten Stelle oder mit der Kontrafagottstelle wäre ich total zufrieden, weil ich merke es gerade jetzt, wo ich eben viel zweites Fagott spiele, das ist nicht immer nur Begleitung oder nicht immer nur unwichtig. Es gibt auch Solostellen im zweiten Fagott und viele wichtige, man ist ja immer das tiefste Holzbläserinstrument eigentlich, wenn das Kontrafagott nicht mitspielt, und bildet eigentlich so die Grundlage. Alle anderen Holzbläser bauen drauf auf, harmonisch gesehen auch. Und ich denke, da fühle ich mich total wohl und kann mich da gut sehen. Ich denke, das wäre so ein guter Platz, Solo-Fagott oder zweites Fagott, einfach im Orchester-Fagott spielen.
Für immer. Erzähl doch mal dein lustigstes Erlebnis. Hast du schon irgendwie eine Panne gehabt oder irgendwo reingespielt, wo Pause war oder so?
Also reingespielt habe ich durchaus auch mal. aber eine Panne war tatsächlich meine erste Phase mit dem Landesjugendorchester war in einer Sommerphase, genau, die Proben immer im Sommer und im Winter und im Herbst, aber meine erste Phase war in einem Sommer, und die fahren immer am letzten Schultag schon nach Südtirol, um dort dann in Südtirol erstmal zu proben, und dann geht es auf Konzerttournee oder Konzertreise, Konzerte werden dann gespielt. Und ich hatte mir aber irgendwie notiert, dass wir erst am Samstag losfahren nach Südtirol. Ich weiß nicht. Irgendwie stand das so in meinem Kalender drin. Und ich, also es war letzter Schultag, wir haben da unsere Zeugnisse bekommen, und ich komme noch nach Hause und habe auch noch gar nicht gepackt. Ich wollte dann quasi so am Freitagnachmittag entspannt packen, um dann am Samstag in der Früh loszufahren. Und dann komme ich nach Hause und sehe so, okay, ich habe 2 verpasste Anrufe am Handy, was ist denn da los? Und dann war es tatsächlich das Landesjugendorchester, die Organisatoren, die mich da angerufen haben, dass sie schon losgefahren sind und wo ich denn bleiben würde. und dann war ja so eine große Panik. Dann habe ich noch ganz, ganz, ganz schnell irgendwelche Klamotten zusammengepackt und mein Zeugs, was ich brauche, Noten, Fagott, was zum... Und Rohre, und war zum Glück alles schon relativ zusammengepackt und schon vorbereitet irgendwie, aber eben meine Anziehsachen noch gar nicht. Und dann habe ich zum Glück meine Eltern nach Südtirol gefahren.
Echt nette Eltern.
Ja, wirklich. Die sind dann, wir sind dann am Nachmittag eben ganz fix los, dass ich am Abend, ich war am Abend irgendwie pünktlich zum Abendessen dort, keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Und die sind dann nachts noch heim.
Wow.
Also ja, meine Eltern haben mich wieder mal gerettet.
Die geben echt alles für deinen Traum.
Das stimmt.
Okay, hast du vielleicht noch einen Kulturtipp für uns?
Der Kulturtipp.
Ein Kulturtipp, also ich habe mich ja vorhin schon fürs Lesen entschieden. Und ich habe auch ein Buch, was ich empfehlen würde, nämlich Der Kontrabass von Patrick Süßkind. Das ist ein Theatermonolog, in dem es um einen Kontrabassisten geht, der eben so ein bisschen über sein Leben philosophiert und wie das Musikinstrument speziell sein Leben beeinflusst. Und das nicht nur immer im Positiven, aber sehr lustig erzählt.
Okay. Gut, dann war es das jetzt mit der Folge Kulturkiosk. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, dir hat es gefallen, Paulina.
Ja, vielen Dank. War schön, hier sein zu dürfen.
Falls ihr irgendwelche Kritik oder Anregungen oder sonstige Kommentare habt, schreibt sie uns gern unter kulturkiosk@onetz.de und folgt uns auf Instagram. Das ist kulturkiosk-der-podcast. Wir posten auch was. Versprochen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.